Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit Winston Churchill am 8. Mai 1945 vor Hunderttausenden Londonern. Es ist euer Sieg der Freiheit.
This is your victory. Victory of the cause of freedom. We have never seen a greater day than this.
Und Hunderttausende singen Land of Hope and Glory. Der 8. Mai 1945, für uns Deutsche der Tag der Befreiung und der Dankbarkeit an die Briten, Franzosen, Amerikaner und Russen. Wir sind in Moskau, in London und in Berlin und wir fragen, warum dieser Tag unter den Deutschen bis heute umstritten ist. 9. Mai, wegen der Zeitverschiebung wird dieser Tag in Russland gefeiert, statt der 8. hierzulande. Es sollte wie immer eine große Militärparade in Moskau geben und viele andere Feierlichkeiten. Alles abgesagt wegen Corona. Und dennoch gedenken die Russen auf ihre Weise an diesen Tag. Wichtig sind auch Denkmäler, wo man Blumen niederlegen kann. Und da gibt es ein neues, mal wieder überdimensioniert. Das sollte jetzt enthüllt werden, was auch verschoben worden ist. Das Werk eines jungen Künstlers, den Gesine Dornblüt in Moskau getroffen hat.
Andrei Karabzows Atelier liegt auf einem Fabrikgelände in Moskau. Der Raum ist klein, überall stehen Modelle. Eines zeigt einen Soldaten mit Gewehr. Sein Umhang scheint zu zerfallen, daraus lösen sich Vögel.
Der Architekt Konstantin Famin und ich wollten ein Abbild der Seele schaffen. Es ist ein unbekannter Soldat. Seine Seele ist über dem Schlachtfeld aufgestiegen und im Begriff, mit den Kranichen davonzufliegen. Der Kranich ist das Symbol des gefallenen Soldaten. Das war schon lange so und mit dem großen Vaterländischen Krieg hat sich das Symbol noch gefestigt.
Der große Vaterländische Krieg, so hieß der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion und so nennen ihn die Russen bis heute. Es ist Ende 2018. Andrei Karabzow ist zu diesem Zeitpunkt fast mit dem Modell fertig. Gebaut wird es später in einer Höhe von 25 Metern in der Stadt Rzhev westlich von Moskau.
Bei Rzhev gab es damals vier große Militäroperationen. Sie forderten mehr als 1,5 Millionen Tote und Verwundete. Es heißt, die Kriegsführung dort war schlecht. Deshalb wurde lange nicht über diese Schlachten gesprochen. Deshalb erinnerten bisher keine Denkmäler an sie.
Zu dem Denkmal in Rzhev gehört ein Museumskomplex. Auf Platten sind die Namen der Gefallenen eingelassen. Das ist eine neue Entwicklung. In der Sowjetunion blieb das offizielle Gedenken anonym. Doch der Wunsch nach einer Individualisierung des Gedenkens wächst. Das Staatsfernsehen blendete im Vorfeld des 75. Jahrestages ein Schriftband mit den Namen der Millionen Toten ein. Es lief Wochen. Und seit einigen Jahren tragen Menschen im ganzen Land am 9. Mai, dem Tag des Sieges, Bilder ihrer Vorfahren durch die Straßen, die den Zweiten Weltkrieg erlebten. Besmertny Polk heißt die Aktion Unsterbliches Regiment. In diesem Jahr muss auch diese Aktion wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das Denkmal von Rzhev hat die einflussreiche russländische militärhistorische Gesellschaft in Auftrag gegeben. Deren Vorsitzender, der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky, ist für seine konservativ-patriotischen Einstellungen bekannt. Für den Auftraggeber musste er einiges an dem Entwurf abändern, erzählt der Bildhauer Karabzow. Vor allem die Kleidung. Der Soldat trägt ein sowjetisches Militärhemd. Ursprünglich war es ein Mantel.
Mäntel ähneln einander. Wenn sie nicht farbig sind, kann man sie keiner Armee zuordnen. Und Schulterklappen gab es zu der Zeit noch nicht.
Der Soldat sollte aber eindeutig als sowjetischer Soldat erkennbar sein. Denn auch darum geht es im Weltkriegsgedenken in Russland, um Identifikation mit der Sowjetunion. Andrei Karabzow wurde erst am Ende der Sowjetunion geboren. Er beschreibt sich selbst als patriotischen Künstler. Er zeigt die Skulptur eines Schäferhundes. Es ist eine seiner Lieblingsarbeiten. Das Tier trägt einen Gürtel um den Bauch. Sprengstoff. Ein Panzerabwehrhund. Das Denkmal steht im Siegespark, einem monumentalen, dem Zweiten Weltkrieg gewidmeten Erinnerungskomplex in Moskau.
Im Großen Vaterländischen Krieg haben Hunde mehr als 300 Panzer gesprengt und 700.000 Verwundete gerettet.
Zwischen Soldaten und Kämpfern finden sich in Karabzows Atelier auch einige Abbildungen von Ballerinen. Seine Frau tanzt am Bolschoi-Theater. Und er räumt ein.
Zurzeit werden sehr viele Denkmäler zu militärischen Themen errichtet. Ich hätte gern, dass mehr Denkmäler für Kulturschaffende, für Dichter, für Komponisten aufgestellt würden. Das passiert scheint mir zu selten.
Gerade arbeitet Karabzow schon wieder an einem Denkmal für einen Soldaten. Diesmal für Pjotr Kotlyarevsky, einen General, der Anfang des 19. Jahrhunderts für den russischen Zaren Teile des heutigen Aserbaidschans eroberte. Auch das ein Auftrag der Militärhistorischen Gesellschaft. Dafür pendelt Karabzow trotz Corona zwischen Wohnung und Atelier. Am Samstag will er hinausfahren nach Rzhev. Die Enthüllung seines Denkmals ist zwar auf unbestimmte Zeit verschoben, der riesige Soldat noch unter einer Plane versteckt. Aber auch wenn dort am Tag des Sieges keine Feier stattfinde, er habe das Gefühl, sagt Karabzow, er müsse an diesem Tag, dem 9. Mai, dort sein.
Gesine Dornblüt über das russische Gedenken an den Tag der Befreiung und das Werk eines jungen Bildhauers. In Großbritannien heißt dieser Tag VE-Day, also Victory in Europe Day, und wird mit Reden und Erinnerungen und Musik gedacht, diesmal in Corona-Zeiten zum ersten Mal nach dem Krieg ohne Veranstaltungen auf der Straße, aber dafür mit der Queen. Jens-Peter Marquardt aus London.
Nach fast 6 Jahren Krieg, hunderttausende Londoner verwandelten die Innenstadt in eine Partyzone. Vor dem Buckingham-Palast riefen sie in Sprechchören »We want the King«. 8-mal musste König Georg VI. An diesem Tag raus auf den Balkon, sich zusammen mit seiner Familie der jubelnden Menge zeigen. An seiner Seite Queen Mum und die Töchter Elisabeth und Margaret, die später an diesem Tag aus dem Palast schlichen, sich unter die Menge mischten und mittanzten. Nicht weit entfernt vom Palast, auf der Regierungsmeile Whitehall, rief Premierminister Winston Churchill den Bürgern zu, das sei ihr Sieg. Niemals in der langen Geschichte der Nation habe es einen großartigeren Tag gegeben als diesen 8. Mai 1945, erklärte Churchill und dirigierte dann vom Balkon aus Land of Hope and Glory, einen vieltausendfachen Chor der jubelnden Menge.
In all our long history, we have never seen a greater day than this.
Eigentlich wollte die britische Regierung diese Party jetzt, 75 Jahre danach, noch einmal wiederholen. Die Corona-Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt. Die Party solle jetzt irgendwie im privaten kleinen Rahmen zu Hause bei den Bürgern stattfinden, kündigte Kulturminister Oliver Dowden über Skype an.
Wir ersetzen Straßenpartys und Paraden durch aktives Erinnern in unseren Wohnungen. Ich hoffe, dass wir 75 Jahre danach, ergänzt um die schmerzliche Erfahrung der jüngsten Entwicklungen, als Nation zusammenkommen und dieses historische Ereignis gemeinsam würdigen.
Um 21 Uhr wird Elisabeth II. Im Fernsehen zu ihrem Volk sprechen. Anschließend werden dann viele Briten vor die Haustür gehen und landesweit, natürlich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln, »We will meet again« singen. Wir werden uns wieder treffen, den Kriegsschlager der heute 103 Jahre alten Vera Lynn.
Mai, Tag der Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. René Schlott ist im Studio, Historiker. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie werden Sie diesen Freitag verbringen morgen?
Also ich werde mit meinen beiden Kindern, 8 und 10 Jahre alt, zu ihrer Omi gehen. Die ist Jahrgang 37 und die hat neulich beim Abendessen schon mal vom Kriegsende erzählt. Und die Kinder fanden das unglaublich spannend. Und ich glaube, morgen ist vielleicht nochmal Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen, mit der Omi gemeinsam nochmal diesem Tag vor 75 Jahren nochmal gemeinsam zu gedenken.
Über drei Generationen hinweg.
Über drei Generationen hinweg. Und ich glaube, man muss ja jetzt die Chance nutzen, genau diese Menschen, die das noch erlebt haben, auch zu befragen und auch die Frage zu stellen, war das für dich ein Tag der Befreiung und der Erleichterung oder ein Tag der Niederlage? Und ich kann es im Falle der Großmutter meiner Kinder ganz klar sagen, das war ein Tag der Erleichterung und der Freude, denn Frieden war in Deutschland.
Das heißt, man könnte eigentlich morgen anstoßen. Man könnte eigentlich, also wenn wir jetzt nicht Corona-Zeiten hätten, könnte man zusammenkommen und einfach feiern.
Ja, und zwar aus zwei Gründen. Einmal haben wir seitdem eine der längsten Friedenszeiten in unserer deutschen Geschichte. Das ist doch wirklich eine Leistung, dass wir ein so stabiles, friedliches, wohlhabendes Land geworden sind. Und zum Zweiten gibt es morgen wirklich etwas zu feiern, nämlich den 71. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Gemeinhin wird das Grundgesetz am 23. Mai gefeiert, da trat es in Kraft. Aber am 8. Mai 1949 wurde es im Parlamentarischen Rat verabschiedet. Und zwar nicht zufällig. Konrad Adenauer, damals Präsident des Parlamentarischen Rates, hat kurz vor 12, 23.50 Uhr, die Debatte abgebrochen, hat gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das Grundgesetz noch an diesem bedeutungsvollen Tag, 4 Jahre nach Kriegsende, verabschieden. Und das Grundgesetz ist halt wirklich eine der großen Errungenschaften unserer Gesellschaft. Also von daher gibt es morgen gleich zwei Gründe zu feiern, aber auch Gründe zu gedenken.
Um nochmal mit dem 8. Mai zu bleiben, weil wie gesagt, Berlin hat ja einen einmaligen Feiertag jetzt installiert. Würden Sie sich wünschen, dass das ein Feiertag wird, der immer in ganz Deutschland begangen wird?
Ich finde, das ist unbedingt unterstützenswert, denn der 8. Mai ist doch ein Tag, wo man also in mehrfacher Hinsicht feiern kann, wie ich eben schon sagte, nicht nur das Grundgesetz und nicht nur die Friedensperiode. Von daher finde ich das sehr gut. Man muss natürlich immer dabei bedenken, dass so Feiertagsdebatten immer auch Symboldebatten sind. Man kann die Leute nicht verordnen. Am 8. Mai habt ihr dann alle fröhlich zu sein und euch zu freuen. Das ist etwas, was wachsen muss. Aber wenn jetzt danach gefragt wird nach Alternativen zum 3. Oktober zum Beispiel, fände ich den 8. Mai doch sehr geeignet.
Weil Sie sagen, was wachsen muss, und Sie haben ja vorhin schon von Ihrer Familie erzählt, also über drei Generationen hinweg werden Sie das morgen da begehen, verbringen, über das Kriegsende reden. Und es ist ja immer natürlich auch eine Frage der Generationen, wie man mit diesem Datum auch umgeht. Vielleicht auch eine Frage von Ost und West. Da sind wir schon bei der politischen Sozialisation, die uns ja auch bis heute alle prägt. Und es scheint ja, also Umfragen ergeben das, dass man im Osten diesen 8. Mai immer noch anders sieht als im Westen. Warum?
Na klar, das ist natürlich die Prägung auch von 40 Jahren DDR. Und einer der Staatsziele der DDR war der Antifaschismus. Dieser Tag wurde auch in der DDR übrigens als Feiertag begangen, in den 50er, 60er Jahren, bevor er dann auch dort abgeschafft worden ist. Also von daher ist noch sehr viel stärker dieser Impuls, dass man befreit worden ist, einfach aufgrund der Staatsdoktrin, die lange dort geherrscht hat. Das ist im Westen anders, aber ich glaube, generell gibt es eine große Mehrheit in beiden deutschen Teilen sozusagen, die diesen Tag dort auch als Befreiungstag empfinden. Und man hat ja eine Reaktion auch gesehen auf Alexander Gaulands Intervention, die historisch ja vollkommen falsch ist.
Er hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass das ein bundesweiter Feiertag ist.
Genau, und zwar mit ziemlich seltsamen Gründen. Ich kann die ja nochmal kurz wiederholen. Er hat gesagt, das wäre der Tag der deutschen Niederlage. Nein, das ist nicht richtig, das ist der Tag der Niederlage der deutschen Wehrmacht. Und der Großteil der Bevölkerung hat es damals nicht als Niederlage empfunden, sondern als Erleichterung, weil der Krieg schlicht zu Ende war. Wenn ihre Stadt bombardiert ist, wenn sie in Not und Elend leben, dann ist das eine große Erleichterung, wenn dieser Krieg tatsächlich zu Ende ist. Für die Wehrmacht war es eine Niederlage, völlig zu Recht. Der Frieden wurde auch ersehnt von einer großen Mehrheit des deutschen Volkes damals. Er sagt, an diesem Tag sind die deutschen Gebietsverluste in Kraft getreten. Das ist auch historisch nicht richtig. Die Gebietsverluste traten eigentlich erst völkerrechtlich in Kraft mit dem 2+4-Vertrag 1990. Also müsste die AfD dagegen sein, den 3. Oktober 1990 zu feiern, weil das eigentlich erst der Abschluss des Zweiten Weltkrieges und eben die Manifestation dieser Gebietsverluste war. Und als Historiker kann ich Ihnen sagen, beim verlorenen Krieg ist es stets so, dass der Staat, der besiegt worden ist, mit Gebietsverlusten auch zur Reparationszahlung und so weiter gezwungen wird. Das ist vollkommen normal.
Aber auf jeden Fall ist natürlich ein Begriff immer wieder jetzt auch in der Debatte Befreiung, also Tag der Befreiung. So wird ja dieser 8. Mai nun mal genannt. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, Befreiung ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil das könnte man ja so interpretieren, dass ein unterjochtes Volk von einer fremden Macht erlöst wurde. Und so war es ja nicht.
So war es nicht. Es war natürlich für viele Menschen in Deutschland, die Insassen von Konzentrationslagern für deutsche Juden, war es tatsächlich ein Tag der Befreiung. Das darf man auch nicht vergessen. Es war natürlich für die Deutschen, die das auch mehrheitlich irgendwann sich selbst eingebrockt hatten, wenn man so will, ich würde sagen, nicht ein Tag der Befreiung, denn sie hatten ja auch daran Mitverantwortung, aber ein Tag des Friedens auf jeden Fall. Also das, was da entstanden ist, ist eben der Frieden, der danach kam. Also es gab keine Kriegshandlungen mehr, deutsche Städte wurden nicht weiter bombardiert, Flakhelfer und junge Leute, die man kurz vor Kriegsende noch eingezogen hatten, mussten plötzlich nicht mehr kämpfen. Von daher war es ein Tag des Friedens für das gesamte deutsche Volk. Natürlich war es schwer für die aus den Ostgebieten vertrieben worden sind oder die nach Deutschland geflüchtet sind, aber Auch für die ist es ja dann, weil diese Zeit des Krieges tatsächlich vorbei und von daher ist es der 8. Mai vor allen Dingen Tag des Friedens.
Also Befreiung, ich bleibe noch mal kurz bei diesem Begriff, also Befreiung von außen ganz sicher, aber war das auch eine Befreiung von innen? Gerade was so die Aufarbeitung auch des Zweiten Weltkriegs und die Verstrickung vieler Millionen Menschen in das NS-Regime angeht, hat man ja eine Debatte, inwieweit das wirklich aufgearbeitet worden ist. Gerade auch, wenn wir jetzt West und Ost miteinander vergleichen. Diese Befreiung von innen hat ja auch stattgefunden.
Das war natürlich ein Werk, das erst in den nächsten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und das konnte man auch von außen sozusagen nicht verordnen, das konnten auch Alliierte nicht verordnen. Sondern das war ein Werk und war ein langer Prozess, den die Deutschen selbst bewerkstelligen mussten. Tatsächlich sich auch innerlich von diesem Gedankengut, von dieser Ideologie des NS zu befreien. Und wir wissen, dass es bis heute ja nicht gelungen ist, das ganz auszurotten und das ganz sozusagen auf Null runterzufahren. Also von daher, das ist erst geschehen über viele Jahrzehnte, die vergangen sind, bis wir diesen Erinnerungskonsens, wenn man es so nennen darf, den wir heute ja haben, der eben, zu dem eben auch dazu gehört, dass wir ein großes Denkmal haben, mitten in Berlin, nicht weit vom Regierungssitz entfernt, das an den Völkermord an den Europäischen Juden erinnert. Diesen Weg zum Erinnerungskonsens, diese innere Befreiung von der NS-Ideologie und die Erinnerung an NS-Verbrechen, die mussten die Deutschen selber leisten.
Und ansonsten erlebt man ja immer wieder auch historische Parallelen, die plötzlich aufgebracht werden. Wir befinden uns ja gerade in einer gesellschaftlich-politisch auch durchaus schwierigen Zeit in dieser Corona-Pandemie und immer wieder mal ploppt das auch auf. Jetzt im Vorfeld ploppte das auf, im Vorfeld des 8. Mai von Volker Bouffier zum Beispiel, Hessens Ministerpräsident, der auch diesen Vergleich zog, dass man jetzt also eine Art Stunde Null habe nach dem Corona-Stillstand, also ähnlich schon wie fast nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Vergleiche mit der Corona-Zeit, ist das in irgendeiner Weise tragbar?
Nein, ich finde ganz und gar nicht. Die Stunde Null, die es eigentlich auch so nicht gab.
Der Begriff ist ja umstritten
eigentlich. Der ist umstritten, weil es eben sehr viele Kontinuitäten gab, die tatsächlich weitergegangen sind. Zum Beispiel im Beamtenapparat gab es eine große Kontinuität, die jetzt auch in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehr gut aufgearbeitet worden ist. Aber ich finde diese Art von Instrumentalisierung der Vergangenheit, auch etwa Angela Merkels Erwähnung des Zweiten Weltkriegs als Bezugspunkt zur Corona-Pandemie, das finde ich problematisch.
Sehen Sie da eine Gefahr der Relativierung ganz generell? Der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit wird ja öfter mal herangezogen, wenn es auch um aktuelle politische Debatten. Sehen Sie generell eine Gefahr der Relativierung durch auch die historische Distanz, die ja immer stärker wird, immer größer wird?
Die wird immer größer und man sieht ja diese Vergleiche, die nehmen weiter zu. Und jeder dieser Vergleiche ist eigentlich zurückzuweisen und jeder dieser Vergleiche wirkt nur schief.
Bleibt einmalig.
Es bleibt einmalig und das muss man sich immer auch wieder vor Augen führen. Und natürlich ist auch ein Holocaust, ist auch das Dritte Reich erklärbar. Aber ich glaube, diese Vergleiche und die politische Instrumentalisierung, die von ganz unterschiedlichen Seiten vorgenommen wird, die ist tatsächlich immer problematisch und die sollte man immer hinterfragen.
Sagt René Schlott, der Historiker, kurz vor dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Dankeschön.
Sehr gern.
Und morgen früh dann, 7:45, sprechen wir mit dem Historiker Ulrich Herbert, der die These aufstellt, dass wir Deutschen zu sehr deutsche Nabelschau betreiben und uns sogar zu viel mit der Nazizeit befassen. Dies bei uns also morgen früh hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt geht es uns um etwas, ja, worüber man sich tatsächlich erst einmal nur freuen kann, nämlich, dass Kinos und Theater tatsächlich auch noch vor diesem Sommer öffnen können. Einige Bundesländer preschen da vor. In Sachsen zum Beispiel könnte das schon Ende der Woche der Fall sein. Natürlich unter strengen Bedingungen, strengen Auflagen, was Abstand und Hygiene angeht. Und Nordrhein-Westfalen ist eines der ersten Bundesländer, das schon recht früh mit einem konkreten Eröffnungstermin für Kino und Theater an die Öffentlichkeit getreten ist. Der 30. Mai, das ist ein Datum, was erst einmal steht. Reden wir darüber mit Petra Rockenfeller. Sie ist der Chefin der Lichtburg in Oberhausen. Das ist eines der größten Arthouse-Kinos in Deutschland und gleichzeitig auch Vorstandsmitglied der AG Kinogilde. Das ist der Verband der deutschen Arthouse-Kinos. Schönen guten Abend.
Hallo.
Was haben Sie sich eigentlich für den 30. Mai vorgenommen, wenn Ihr Kino endlich wieder eröffnet?
Natürlich jede Menge, weil wir glücklicherweise durch die AG Kinogilde auch schon ein Hygienekonzept haben. Und dieses Hygienekonzept sind wir natürlich auch schon vorher durchgegangen. Das heißt natürlich Scheiben zum Schutz, Masken für unsere Mitarbeiter, etliche Streifen, die wir natürlich mit einem Abstand von 1,50 Meter in unseren normalen Foyerbereichen auslegen müssen. Und natürlich auch nochmal unser Kassensystem überprüft nach dem Motto, können wir auch den Abstand in den einzelnen Sälen garantieren. durch Reservierungsbestätigung und so weiter. Aber das muss natürlich alles auch nochmal getestet und umgesetzt werden. Und das ist so das, wie wir uns vorbereitet haben. Zusätzlich gebe ich zu, mit tollen anderen Kollegen haben wir uns überlegt, was ist unser Programm, wenn wir eröffnen, was natürlich auch ist, nicht unwichtig ist.
Es gibt ja keine Neustarts im Moment.
Genau, die werden auch nicht auf einmal so plötzlich sein und bestimmt auch nicht, wenn alle Länder auf einmal unterschiedliche Termine zur Neueröffnung der Kinos haben, was natürlich eine Startsituation wesentlich problematischer noch macht. Und wir haben uns ein Konzept eher überlegt, dass man die Filme, die leider nicht so toll und intensiv gesehen werden konnten, vor der Schließung wieder mit ins Programm nimmt. Genauso aber auch Lieblinge, die unsere Kunden gewählt haben, weil wir alle auch sehr aktiv in der Zeit der Schließung jetzt auf Social Media waren und dort schon so einige Tipps bekommen haben, was man spielen kann.
Was haben Sie denn für ein Programm ab 30. Mai?
Mein Programm ab dem 30. Mai wird vor allen Dingen ein Wiedereinsatz von Arthouse-Hits sein. Ich würde gerne nochmal Systemsprenger spielen. Ich würde natürlich gerne auch nochmal den Parasite spielen. Aber genauso gerne würde ich auch nochmal Känguru-Chroniken einsetzen. Und dementsprechend auch nochmal die wunderbare Jane Austen-Verfilmung Emma. Also es gibt da schon noch einiges, was nicht so ganz klar gesehen worden ist, wie auch ein kleiner wunderbarer Kinderfilm, Zu weit weg, der auch nur ein paar Starttermine hatte und das war's dann. Also da gibt es noch was und spannend ist so das, was sich Kunden gewünscht haben, weil man dann ganz schnell in dem Repertoire der 80er, 90er und 2000er Jahrzehnte Sachen ist.
Und was ist das?
Ist ja nett. Ach, ob ich sag mal von Zurück in die Zukunft über Jäger des verlorenen Schatzes. Also wirklich Sachen, die man, auch wenn man sie jetzt auf dem kleinen Bildschirm gesehen hat, doch merkt, oh, die muss ich doch auf einer großen Leinwand mal wieder entdecken. Und die Sehnsucht ist ja groß genug, wie man bei den Autokinos sieht, wo viele Leute hingeströmt sind, dass man tatsächlich neue Sachen entdecken möchte. Und zwar neu auf der Leinwand, auch wenn man sie schon von ganz langer Zeit oder vor langer Zeit selbst entdeckt hat.
Und eben auch gemeinsam mit anderen Menschen. Und da würde ich gerne mal zurückkommen auf Ihre Pandemieregeln, wie Sie das dann genau realisieren werden in Ihrem großen Kino. Sie haben ja mehrere Säle, auch einen Hauptsaal mit, glaube ich, Hunderten von Plätzen. Ich weiß gar nicht.
359, schon
ja,
eine Menge, ja.
Da werden Sie also wie viel Prozent davon überhaupt verkaufen dürfen können?
Also das, was wir uns ausgerechnet haben, ist tatsächlich nur 30%. Und das ist natürlich genau das Problem, was wir auch haben. Einerseits sehen wir, und das ist auch wichtig, dass natürlich Kinos wichtig sind und dass die Menschen sich danach sehnen. Andererseits mit den Regelungen, wie sie jetzt da sind, sehen wir schon, dass wir 20-30% in den Kinos umsetzen können. Wir haben das große Glück, dass wir große Säle haben, dass wir mehrere Kinos haben. Für kleinere Kinos und kleinere Säle ist es natürlich hochkompliziert, weil nur mit 15 Personen zu öffnen, kann schon etwas schwierig werden.
Und vor allem haben Sie ja auch ein Einnahmeproblem. Also Kosten haben Sie wieder auf 100%, vielleicht sogar mehr, weil Sie ja auch noch einiges beachten müssen, einiges noch investieren müssen, um die Pandemieregeln einzuhalten. Aber die Einnahmen sind dann nur ein Drittel von dem, was Sie vorher hatten. Wie geht das?
Es geht eigentlich gar nicht. Also wir können kostendeckend gar nicht arbeiten, sehen aber natürlich, dass der Kontakt zu unseren Kunden genauso wichtig ist. Und dazu kommt natürlich bei uns noch, dass wir gar kein Polster haben. Also das, was durchaus ein toller Bondstart hätte uns bescheren können im April oder auch einige andere wunderbare Sachen, die angekündigt waren, wie der Film Undine von Petzold, das könnte schon schwierig werden. Und eigentlich können wir es nicht wirklich stemmen und überlegen, wie wir es machen, weil das tun wir, glaube ich, genauso wie jede andere Branche auch. Wir haben noch keine Erfahrung darin. Wir wissen nicht, was sofort an, also wir wissen schon irgendwo, was an Kosten natürlich auf uns zukommt, aber wir wissen nicht, wie tatsächlich die Leute in die Kinos kommen, weil mit nur 30% Auslastung kann es vielleicht klappen, aber es würde immer noch heißen, dass wir Kurzarbeit weiter haben müssten und natürlich auch unser Personal nicht sofort in voller Masse tatsächlich wieder da haben können. Das wäre nicht möglich.
Ja, es gab ja staatliche Hilfen auch für Kinos und es gibt sie noch. Reichen die denn?
Sie reichen insofern, dass wir jetzt immer gesagt haben, naja, bis Ende Mai würden wir es schaffen, Ende Juni auch durchaus. Und sehen, dass aber ja das, was zukünftig da ist, nicht das ist, was tatsächlich dann, also wir werden das aufbrauchen, was wir haben. Und das ist eigentlich immer die Schwierigkeit. Also man kann immer nur sagen, nein. Andererseits ist es auch ein bisschen Kaffeesatz lesen und in die Wahrsagekugel gucken. Also es ist, die Schwierigkeit ist, wann können wir wieder einen Normalbetrieb aufnehmen? Und dann kann man sagen, ob etwas reichen würde oder nicht.
Das könnte schwierig werden, oder? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, bevor es eigentlich nicht wirklich ein klares Mittel gegen Corona gibt, eine Impfung oder etwas anderes, dann werden diese Pandemieregeln uns vermutlich noch monatelang begleiten, vielleicht noch bis ins nächste Jahr hinein. Können Sie so lange durchhalten?
Nein, definitiv nicht. Also wir brauchen dann ganz klar weitere Unterstützung. Wir sprechen von Kulturfonds, von Förderfonds. Also wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, sonst halten wir das nicht durch. Weil natürlich die starken Monate, die jetzt kommen würden, mit den Beschränkungen, die tatsächlich durch die Pandemieregelungen da sind, die können wir nicht durchhalten. 30% in Monaten, wo wir normalerweise ausverkauft sind, das ist nicht möglich.
Das heißt, Sie würden dann jetzt erst einmal bis Mitte, Ende Juni einen Versuch starten und dann weitersehen, wie es gehen kann. Dann auch nochmal, also ich spreche dir jetzt auch mal als Vorstandsmitglied der AG Kinogilde an, also auch als Vertreterin der Arthouse Kinos in Deutschland, dann nochmal aktiv auf die Politik zugehen müssen.
Wir werden diese Regelung, wie sie jetzt da ist, pandemiemäßig, werden wir nicht durchhalten können, geschweige davon ein Jahr oder wann endlich der Impfstoff da ist. Das heißt, im Prinzip brauchen wir eine kontinuierliche Förderung, sonst kann wir Kino so nicht aufrechterhalten.
Und vor allem, Sie brauchen ja, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie brauchen ja Neustart, Sie brauchen ja neues Material. Sie können ja nicht auf Dauer immer die Geschichte schauen. Und Sie haben es auch schon gesagt, dass Sie das mit großem Bedauern sehen, dass die Bundesländer da sehr unterschiedlich auch mit den verschiedenen Daten umgehen. Bei den einen könnte es schon Ende nächster Woche losgehen, Nordrhein-Westfalen am 30. Mai, in anderen Bundesländern vielleicht erst im Sommer. Also was wäre denn die Voraussetzung dafür, dass es wieder bundesweite Neustarts geben kann? Das ist ja auch eine Frage der Produktion. Der Verleihfirmen, da müssen ja alle mitziehen, ne?
Ganz genau. Natürlich werden da auch Gespräche unter den Verbänden, das heißt also hier der große Verleiherverband, genauso wie die AG Kino, AG Kino Verleih heißt das so schön, also AG Verleih dementsprechend, die reden natürlich darüber und die reden auch darüber, was sie an Starts brauchen. Das Wichtige ist tatsächlich, dass die Vorlaufzeit brauchen, um sich darauf vorzubereiten. Die Filme, die natürlich fertig sind oder Kampagnen, die schon gedacht sind, die sind so, dass sie bestimmt in 3-4 Wochen durchaus aktiv sein könnten, um einen Start anzuwerben, aber ein tatsächlicher Neustart, das ist halt was ganz anderes. Das ist eine Vorbereitung von 8 Wochen und minimal würde ich sagen, wenn nicht sogar mehr. Und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt einen Film hat, der europaweit oder weltweit laufen soll, da müssen wir uns natürlich dann auch wirklich die Länder links und rechts anschauen. Denn das sind auch die großen Filme, die natürlich uns helfen, im Herbst, im Winter über die Runden zu kommen. Was kommt denn da? Was kommt da auf uns zu? Weil wer startet einen Film, den er gerne weltweit starten möchte, wenn Länder, sogar hier Bundesländer, völlig unterschiedlich aufmachen?
Und wenn nur 30% aller Kinosessel überhaupt verkauft werden dürfen?
Genau, genau.
Petra Hockenfeller, die Chefin der Lichtburg in Oberhausen, eines der größten Arthouse-Kinos in Deutschland. Und gleichzeitig ist sie auch Vorstandsmitglied in der AG Kinogilde. Das ist der Verband der deutschen Arthouse-Kinos. Da sind nicht nur 300 Kinos in ganz Deutschland dabei, sondern auch noch 40 Verleiher. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und kommen wir von den Kinos, zumindest in Nordrhein-Westfalen, zu den Theatern in diesem großen Bundesland. Also in 3 Wochen könnten die auch unter bestimmten Bedingungen öffnen. Stefan Keim, knallen da jetzt die Korken in den Theatern in Nordrhein-Westfalen?
Nein, im Gegenteil. Die Intendanten, mit denen ich gesprochen habe, reagierten irritiert, bestürzt bis entsetzt auf diesen doch sehr aus dem Ärmel geschleuderten Termin von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und auch das Kulturministerium schien da nicht wirklich informiert zu sein. Denn natürlich braucht Theater Vorläufe. Man muss Karten verkaufen, man muss überhaupt erst einen Spielplan entwickeln. Und was Petra Rockenfeller gerade erzählt hat, mit 30% der Plätze verkaufen, das ist in den Theatern noch deutlich weniger. Wilfried Schulz, der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, hat mir heute gesagt, er kann in sein großes Haus vielleicht so ungefähr 150 Leute setzen und das kleine Haus macht er unter Corona-Gesichtspunkten erst gar nicht auf. Und das heißt natürlich gerade für die Kleinen, für die Privattheater, die wenige bis keine öffentliche Subvention bekommen, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Hören wir René Heinersdorf, dem gehören 3 Boulevardtheater in NRW und er ist auch Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein.
Die Lockerungen, die Privattheater betreffend, war leider nicht durchdacht und vor allem auch mit niemandem abgesprochen. Wir sind alle völlig überrascht worden davon und sie verpflichtet die Privattheater ihren Vertragspartnern gegenüber, die Verpflichtungen einzulösen, ohne die Einnahmen zu generieren, die man für die Erfüllung dieser Verpflichtungen bräuchte. Das heißt, wir laufen offenen Auges in die Insolvenz. Jetzt zu spielen wäre Harakiri, abgesehen davon, dass wir überhaupt nicht wissen, unter welchen Bedingungen wir spielen können. Die Versicherungen sagen was anderes als die Kommunen was anderes als das Land. Das ist ein Chaos, aber es wird mit uns, auch im Deutschen Bühnenverein, überhaupt nicht gesprochen.
Ja, und es könnte sein, sagt René Heinersdorf, dass wenn jetzt nichts passiert, dass es dann die Privattheater in Nordrhein-Westfalen, und das wird sich bundesweit wahrscheinlich nicht anders darstellen, nicht mehr geben wird.
Dann kommt es vielleicht wie ein Boomerang zurück, dieser 30. Mai, auf die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Wie reagiert die auf die Kritik?
Naja, ich habe heute mit dem Pressesprecher des Kulturministeriums kurz sprechen können. Er hat ein bisschen so abgewiegelt, hat gesagt, natürlich gibt es auch viele Chancen und viele andere Stimmen, hat aber auch Gesprächsbereitschaft erkennen lassen. Erkennbar ist da noch nichts durchdacht. Das Problembewusstsein ist noch nicht wirklich da.
Überregional natürlich strahlt auch die Ruhr-Triennale. Die Intendantin Stefanie Karp kann irgendwie gar nicht verstehen, dass ihr Festival abgesagt wurde, wenn doch nun Theater wieder spielen können, auch wenn das im Moment noch recht umstritten ist, dieser 30. Mai. Ist denn das nachvollziehbar, diese Kritik von ihr?
Ja, nicht so richtig, aber da steckt der Teufel natürlich oft im Detail. Und die Ruhr-Festspiele, also das andere große Festival, haben gerade eben auch ihre Idee, eine Ausgabe jetzt im Oktober zu machen, abgesagt. Also internationales Theater scheint auch aufgrund der Reisebestimmungen extrem schwierig zu sein.
Also eine Wiedereröffnung von Theatern braucht auf jeden Fall schon mal klare Bedingungen. Das ist, glaube ich, klar. Das Theater Dortmund hat ja da zusammen mit mehreren Musiktheatern letztens gefordert, klare Rahmenbedingungen auch zu schaffen für einen möglichen Spielplan. Wie genau sehe das aus?
Ja, das habe ich den Geschäftsführer Tobias Ehinger gefragt, denn auch aufgrund dieser ganzen Bestimmungen, Orchester, Chöre, wie wollen die denn überhaupt auftreten? Also man kann vielleicht Inszenierungen so machen, aber Musik mit Ensembles geht ja kaum. Tobias Ehinger sagt Folgendes.
Der erste Schritt könnte ja sein, dass ein Musiker oder ein Sänger oder ein Schauspieler oder auch nur ein Tänzer auf der Bühne sind, dass die Zuschauer, so wie es sein muss, in Abständen sind, dass wir im Prinzip sagen, ähnlich wie bei einem Museum gibt es eine Einlassregel. Man hat dieselben Schutzkleidung, die man vielleicht jetzt auch beim Einkauf hat. Auf der Bühne wiederum gibt es die kreative Auseinandersetzung. Dann gibt es vielleicht eben das Format Miniatures, in dem man das herauskristallisiert, was jede Sparte kann.
Aber dann fragt man sich natürlich, die Miniatures, ist das nicht nur einmal eine schöne Sache, wie zum Beispiel auch Autokino ja einmal ein schönes Erlebnis ist? Kann man damit wirklich einen Spielplan gestalten? Das habe ich den Generalintendanten des Theaters Bonn, Bernhard Hellmich, gefragt.
Wir überlegen uns zum Beispiel im Moment, ob wir unsere verschobene Inszenierung von Mauricio Kagels Staatstheater Corona-mäßig adaptieren und dann irgendwann im Herbst bringen. Aber man muss halt wissen, dass das kein Normalbetrieb ist und dass das auch kein normales Theatererlebnis ist. Denn das ist immer ein Gemeinschaftserlebnis und es kann sich mit vereinzelten Zuschauern, die Masken tragen, nicht herstellen.
Also das große Problem ist, glaube ich, gibt es wirklich so viele Leute, die einfach ins Theater kommen wollen, unter all diesen Bedingungen pur, meistens auch nur eine Stunde Theater gucken wollen. Pausen gibt es nicht, weil dann ballen sich wieder alle. Oder fehlt dann einfach doch zu sehr das Gemeinschaftserlebnis? Große Fragen für die Zukunft der Theater.
Allerdings, die sie sich in den nächsten Monaten stellen werden müssen, und das nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Also die Wiedereröffnung der Theater in Pandemiezeiten, die uns ja noch weiter beschäftigen werden, solange es jedenfalls keinen Impfstoff gibt und kein klares Mittel gegen Corona, gestaltet sich gar nicht so einfach. 30. Mai ist erst einmal ein Datum, was in Nordrhein-Westfalen steht für die Theater und auch für die Kinos. Stefan Keim, ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Wissenschaftler der Berliner Charité haben Vorschläge gemacht, mit denen Orchester ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen könnten. Das 13 Seiten umfassende Papier wurde auf Initiative von 7 Berliner Orchestern verfasst. Die beteiligten Forscher raten je nach Instrument zu unterschiedlichen Abständen. Bei den Streichern, Schlagzeugern, Harfen- und Tasteninstrumenten sollten die Stühle 1,5 Meter voneinander entfernt stehen. Für die Bläser werden 2 Meter empfohlen, nicht mehr. Denn zum Beispiel Trompeten stoßen weniger Luft aus, als man denkt, sagt der Epidemiologe Stefan Willig.
Das schätzt man als Laie völlig falsch ein. Man hat das Gefühl, da geht ein riesiger Luftstrom durch das Instrument und wird vielleicht sogar noch verstärkt. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Trompeter bläst mit ganz wenig Luft hinein, Holzbläser noch weniger. Beim Sprechen verwendet man sehr viel mehr Luft als mit einigen der Holzblasinstrumente. Man kann das übrigens auch in einem ganz einfachen Bild visualisieren. Man kann einfach mal versuchen, mit einer Trompete eine Kerze auszublasen. Das ist ausgesprochen schwierig, weil da kaum was rauskommt vorne aus dem Instrument.
Den Blechbläsern wird zudem ein Plexiglasschutz empfohlen.
Bei den Bläsern kommt dazu, dass man bezüglich der Entwässerung und des Kondenswassers und der Reinigung gut aufpassen muss, dass dieses Wasser nicht, wie häufig üblich, einfach auf den Boden geschüttet oder getropft wird, sondern dass man das in Tüchern auffängt, die danach zu reinigen oder zu entsorgen sind, dass man das Kondenswasser dieser Instrumente als infektiös betrachtet.
Die Empfehlungen der Wissenschaftler sollen eine wichtige Grundlage für den Proben- und Konzertbetrieb sein, für alle Orchester in Deutschland und nicht nur da. Im Vergleich von März zu April dieses Jahres ist der Umsatz des Buchhandels in Deutschland um fast 47% gefallen. Das berichtet das Börsenblatt in Frankfurt. Das Magazin beruft sich auf den Branchenmonitor Buch von Media Control. Betrachte man alle Vertriebswege zusammen, sank der Umsatz um ein Drittel. Schlusslicht beim Verkauf waren Reise- und Sachbücher. Eine Krankenschwester mit rotem Kreuz und Mundschutz schwebt in der Luft, gehalten von einem kleinen Jungen. Vor ihm steht ein Papierkorb, in den er Superman- und Spider-Man-Figuren entsorgt hat. Das neueste Werk von Banksy schmückt ein britisches Krankenhaus in Southampton. Das große Künstlerphantom hinterließ noch einen Zettel, meldet die BBC, und da steht drauf: Danke für alles, was ihr tut. Ich hoffe, dies erhellt den Ort ein wenig, auch wenn es nur schwarz und weiß ist.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Sechste Staffel.
Staffel 6. Worldwide Chat.
Your question today is this. How will you live your life differently after this period of isolation? Please hold. If an odd number of people pick up, we can't guarantee a match today.
Then suddenly everything felt really apocalyptic.
Like, this is just the beginning.
I just felt like, oh wow, this is really something we've never experienced before and maybe never again.
Ihr seid auch in Quarantäne, oder? Mit Abstand und so.
I'm hoping that we get out of this because it's making life very, very, very bad and uninteresting.
Phase 4, raus.
Hallo?
My name is Belinda and I'm speaking from Ghana.
Isabella.
Hi, this is Ella.
Hi, this is Johanna.
Sprichst du Deutsch?
Sorry, the network is a bit shaky today. Now I just go to the office once in a week just to go and check on what is happening. But I don't stay there for too long.
Ins Büro gehe ich einmal die Woche.
Every chance I get, I make sure
auch damit ich mal rauskomme.
At least I go just to, you know, break the boredom, because right now we are always at home. We are either watching TV, watching a movie, you know, taking online classes. But it gets pretty tiring.
Ich habe mich irgendwie auch schon dran gewöhnt. Ich will gar nicht mehr, dass es anders wird fast. Like, ja, lasst uns alle nicht mehr treffen.
Wirklich?
Es ist so, ich bin auch so eine hochfunktionale Asperger-Autistin. Also für mich ist das jetzt mehr die Welt, wie sie sein soll. Mehr Abstand, weniger soziale Interaktion. I'm cool with it.
Mhm. Du meinst, das entspricht dir sozusagen mit deinem... Hast du gesagt, du bist Asperger?
Ja. Es sind einfach zu viele Leute irgendwie dann. Das ist das Gefühl. Und ich will dann auch schon gar nicht rausgehen, weil ich weiß, dass gerade der Park, der am schönsten wäre zum Dortsein, am vollsten ist mit Menschen. Hat nichts mit Viruspanik zu tun.
The first week, everyone was like, oh my God, like we've never had this kind of thing happen to us before. It's all new.
In der ersten Woche fanden wir es irgendwie aufregend. Und jetzt? Es soll einfach aufhören.
But now it's like, my goodness, this thing should end soon.
Yeah.
Because it's disrupting everything.
Ich lebe eigentlich auch in Berlin. Wir sind nur jetzt gerade rausgefahren, weil wir so ein kleines Häuschen uns teilen mit Freunden. Und als die Schule zugemacht hat, da haben wir beschlossen, wir sind hier besser aufgehoben.
I'm hoping that we get out of this because it's making life very, very, very bad and uninteresting.
Heute habe ich eher das erste Mal gedacht, oh Gott, ey, wie schlimm wird es, wenn dann plötzlich alles weitergeht? Das dachte ich heute so. Oh, und dann müssen die Kinder wieder zur Schule und so. Also eher so, dachte eher so, komme ich da überhaupt wieder zurück jemals? Also und genau, doch, was wichtig war, war tatsächlich so mir selber, also das Handy wegzulegen, Computer auszumachen, also einfach so dieses Vakuum, was da jetzt gerade entsteht, mal kurz zuzulassen. Guck mal, was dann passiert einfach. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Nichts hereinlasse? Ich lasse es herein. Das hat bei mir schon ein bisschen was verändert.
We aren't so used to being indoors for this long. So it's like some of us are choking. Like we want to get out, want to get out and do other stuff.
Manchmal fühlt es sich wie Ersticken an.
But we can't. We are just being cautious. I hope it doesn't.
Ich hoffe, es geht nicht länger als diesen Monat.
Things are already, you know, shifting out of place.
Ein Worldwide Chat in unserer 6. Staffel von Radiokunst im Aufnahmezustand. Hier bei uns bei Fazit. Also in Corona-Zeiten Radiokunst, die ja so auch unter bestimmten Umständen entstanden ist. Morgen dann wieder mehr. Und jetzt geht es zur Republika. Sonst ja immer im Mai eine von Europas wichtigsten Internetkonferenzen. Diesmal ohne reales Beieinander, sondern konsequenterweise nur im Netz und verkürzt auf einen Tag. Aus der Republika ist Republika TV geworden. Für uns verfolgt viele Stunden lang am Laptop vermute ich mal Jenny Gensmer. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie genau sieht das eigentlich aus?
Ja, das war im Prinzip der Versuch, die Republika und das Republika-Feeling digital nachzubauen. Also diese riesengroße Konferenz, auf die normalerweise so um die 20.000 Menschen kommen, ins Internet zu holen. Oder zurück ins Internet zu holen,
könnte man ja eigentlich sagen.
Genau, also kannst du dir vorstellen, man landet auf der Hauptseite, die ist relativ schlicht gehalten, um so einen Regenbogen-Disco-Style-Banner. Und von dort aus ist man dann auf die 4 verschiedenen Kanäle gekommen. Das waren so eingebettete YouTube-Videos, das sollten sozusagen die Bühnen sein, nur dass man dadurch dann durch das Programm geführt hat, das so einer Fernsehsendung nachempfunden war. Und das alles in ziemlich knalligen Farben, so im Hintergrund gelb-rote oder gelb-lila ASAP-Banner, also as soon as possible, so schnell wie möglich. Das war der Slogan dieser Republika. Und dazu kam dann auch noch dieses Sounddesign, man könnte es ja mal kurz anspielen. Genau, also so ein bisschen das Gefühl gibt, als hätte man so die BBC mit einem Discounter verschmolzen. Also es war schon so ein Spiel mit der Aufmerksamkeit, was da stattgefunden
Intro für eine Fernsehsendung oder ähnliches. Ja.
Genau,
oder
beziehungsweise das war jetzt so die Musik, die so zwischen den Beiträgen immer gelaufen ist oder die Interviews. Und parallel konnte man sich aber auch beteiligen, also über die sozialen Netzwerke zum Beispiel oder über das umstrittene Videoconferencing-Tool Zoom. Damit konnte man dann sozusagen nach den Sessions oder nach den Talks nochmal so Fragen stellen. Das waren so wie kleine extra Chaträume. Man hat die so Deep Dives genannt. Und den Hof, diesen riesen Innenhof, wo sich viele Republika-Menschen gern getroffen haben und ein Bier getrunken und so weiter, den hat man auch versucht nachzubilden. Und zwar mit so einer Art riesengroßen Zoom-Konferenz, wo ein Haufen Leute dann gewesen sind. Ein Abstimmungstool gab es auch noch. Und am Ende ja hat man, zumindest ich, extrem viele Tabs offen auf unterschiedlichen Bildschirmen.
Und ich wusste gar nicht, wo man eigentlich als nächstes hingehen soll.
Wie bei der richtigen Republika auch, genau. Nur dass es halt jetzt sozusagen eher für die Augen anstrengend gewesen ist als für die Füße.
Also technisch sehr aufwendig. Aber wie groß ist nicht da die Gefahr, dass da die Inhalte verloren gehen dabei?
Also ich hatte das Gefühl schon, dass die Themen ein bisschen gelitten haben. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt daran lag, dass man irgendwie eine neue Form suchen wollte. Oder dass ich selbst diese neue Form irgendwie ausprobieren wollte. Man hat ja immer diese Entscheidung, so ein bisschen wie bei WhatsApp-Pop-Up-Nachrichten, ne, die auszuschalten und sich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nee, ich hatte das Gefühl, das lag eher, also dass die Themen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, das lag eher so an der Unwucht, die die gesponserten, also die bezahlten Sessions reingebracht haben. Fast die Hälfte der Talks. Also da musste wirklich, mussten sich wahrscheinlich die Macherinnen und Macher entscheiden, wie kriegen wir das Geld rein, jetzt wo die ganzen Einnahmen fehlen. Ne? Aber dadurch haben natürlich Bundesministerien, auch Privatunternehmen, der Berliner Senat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen.
Aber gehören nicht gerade, was Sie das ansprechen, sozusagen, was dieses Gesponserte angeht, das ist ja ein gewisser Widerspruch vielleicht auch zu dem Anspruch der Republika, die ja sich als eine sehr kritische Veranstaltung sieht, auch im Umgang mit Internetunternehmen, auch im Umgang mit der Politik.
Ja, das stimmt. Das hat auch stattgefunden. Also zumindest hat man sich das vorgenommen und es gab auch die großen netzpolitischen Debatten. Ja, also damit kann man, glaube ich, schon nochmal anfangen. Also Themen Verschwörungstheorien, neue Arbeitskonzepte, Klimagerechtigkeit, die Rolle von Protest, von Memes, von dem YouTuber Rezo, alles auch nochmal vor dem Hintergrund der Corona-Krise, das hat schon stattgefunden. Aber was mir eben ein bisschen gefehlt hat, war zu den Themen, die Sie gerade angesprochen haben, Unternehmen und Politik, das war die fehlende kritische Distanz, also gerade bei Politikerinnen und Partnern wie Google zum Beispiel. Wenn man ein Beispiel rausgreifen will, einer der Hauptsprecher war Vinton Cerf. Der gilt als einer der Väter des Internets, aber der ist im Hauptberuf eben Vizepräsident von Google. Ja? Und der hat über sein Internet, seine Vorstellung des Internets der Zukunft gesprochen, das Internet nach Corona. Und seine Hauptthese war, dass man eine Zusammenarbeit zwischen Interessengruppen wie Politik, Privatunternehmen und Zivilgesellschaft brauche, um bessere politische Entscheidungen zu treffen. Und ein gutes Beispiel war für eine Konferenz, wie er sich das so vorstellt, die hat UN-Generalsekretär Guterres letztes Jahr organisiert und zu der war er selbst eingeladen.
The United Nations Secretary General Antonio Guterres organized a high-level panel on digital cooperation last year.
Ja, und was er hier eben erzählt war, dass der Fokus eben darauf gelegen hat bei dieser Konferenz, dass man, wie man auf globaler Ebene besser zusammenarbeiten könne, gerade mit Blick auf die digitalen Technologien, von denen wir eben so sehr abhängen. Und ich finde, dass an solchen Wortmeldungen schon deutlich wird, wie groß hier auch der Anspruch großer Tech-Unternehmen geworden ist, offensiv politisch mitzureden. Und das schimmert jetzt nicht nur im Kleinen hier bei der Republika durch, ne? Sondern das haben wir auch kürzlich zum Beispiel gesehen, also die Entscheidung, welche Corona-App wir benutzen wollen und wie wir die gestalten, das war ja auch nicht nur eine politische Entscheidung hier in Deutschland, sondern das ist eine Entscheidung gewesen, die maßgeblich von Apple und von Google abgehängt hat. Und ich finde, das hätte man schon transparenter machen müssen.
Jenny Gensmer hat also für uns diese außergewöhnliche Ausgabe der Republika beobachtet, diese Internetkonferenz, die ja eigentlich ja mit Tausenden von Menschen in Berlin vor Ort stattfindet und jetzt aus bekannten Gründen komplett im Netz stattfand. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und wir schauen in die gedruckten Feuilletons von morgen. Burkhard Müller-Ulrich.
Bevor dem Presseschauer die langgewachsenen Haarsträhnen derart vor den Augen hängen, dass er seine geliebten Feuilletons nicht mehr lesen kann, lässt er sich von Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung gewissermaßen solidarisch trösten. Auch Jandl freut sich nämlich auf den nächsten, baldigen, endlich wieder möglichen Friseurbesuch. Während wuschelige Virologen mit jedem Tag an Interessanz gewinnen, bleibt unser eins auf Frisuren sitzen, die wir das letzte Mal 1982 hatten, schreibt er und zieht Vergleiche zu Prominenten. Kai Pflaume trägt jetzt Pony, Merkel hat Spliss. Der Feuilletonist als Alltagslebensbetrachter. Hier bei der Haarbehandlung ist er in seinem Element. Er lauscht dem Parlando an der Spülmuschel, denn wahrhaftig beherrscht kaum ein Berufsstand so sehr die Kunst der Konversation wie die Coiffeure. Ein Freund von mir, berichtet Jandl, wechselt jedes Mal den Friseur, weil er fürchtet, dass er wiedererkannt und in ein Gespräch gezogen wird. Nun, mit der obligatorischen Anti-Corona-Maskierung ist die Gefahr der Wiedererkennung sicherlich geringer, aber nicht jedermann empfindet solchen Vermeidungsdrang. Es soll ja auch Leute geben, die ihren Friseur richtig gern haben und ihm zum Beispiel Lesefrüchte aus irgendwelchen Feuilletons vortragen. Jedenfalls gemahnt einen die verwilderte Mähne auf dem Kopf daran, dass mit dem anhaltenden Lockdown auch ein zivilisiertes Aussehen in Gefahr geriet, weshalb der Autor einfach recht hat, wenn er schreibt: Auch wenn wir in der neuen Normalität leben, wollen wir ein Stück der alten zurück. Weder zivilisiert noch normal ist alles, was der österreichische Fotograf Lois Hechenbleichner mit dem Ortsnamen Ischgl verbindet. In seinen Bildern dokumentiert er die dekadente Touristensause, die unter der Bezeichnung Après-Ski dort Winterabend für Winterabend stattfindet und bekanntermaßen für einen Corona-Ausbruch sorgte. Schon als Kind fiel mir auf, dass viele Deutsche so eine gewisse Eingesperrtheit haben, etwas Gehemmtes. Das haben unsere Bergbauernbuben instinktiv kapiert. So ein deutscher Tourist braucht einen Anschubser, damit er loslässt. Den Deutschen musst du einstellen zwischen 0,5 und 1 Promille, da beginnt die Wurstigkeit und dann kannst du ihn abmelken, erklärt Hechenbleichner im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ein kabarettistisches Kabinettstück übrigens von einem Mann, der zwischen Gastgeber und Gastnehmer unterscheidet und wegen der entsetzlichen Bausünden in Bergdörfern wie Ischgl schon mal für eine Massenverhaftung von Architekten plädiert hat. Und der die sozialpsychologischen Hinter- und Untergründe des Fremdenverkehrskonzepts folgendermaßen analysiert. 40% der Leute sind ja heute geschieden, die meisten sind aber noch voll im Saft und wollen einen guten Second-Hand-Durchgang erleben. Ischgl hat sich als alpintouristische Hoffnungsstätte für den hormonellen Haushalt etabliert. Und was passt zu der sinnlosen Sause des Ortsfremden als kulinarisches Global-Pendant? Natürlich Pizza, dieses zur italienischen Nationalspeise umfantasierte Armenessen aus Kampanien, von dem sich heute die halbe Welt ernährt und dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Geschmackssache-Kolumne widmet. Am 11. Juni 1889 war der italienische König Umberto I. mit seiner Gemahlin Margherita auf Staatsbesuch in Neapel und ließ sich von Raphael Esposito, dem Besitzer der Pizzeria Brandi, einen Teigfladen zubereiten. Und weil der Pizzabäcker ein glühender Monarchist war, gab er seiner Pizza mit Basilikum, Tomaten und Mozzarella die Farben der italienischen Nationalflagge. Schon war die Pizza Margherita geboren, die Mutter aller Hefeteigfladen, auch wenn man längst weiß, dass sich das Königspaar schon Jahre zuvor Pizzen in seinen Palast liefern ließ. Man kann also sagen, Pizza war fake vom historischen Anfang an. Aber wen interessiert Wahrheit, wenn es denn lecker schmeckt? Dieses diabolische Rezept gilt übrigens auch für manches Feuilleton.
Burkhard Müller-Ulrich mit den Feuilletons vom Freitag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.